Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying, Nimen Lai. Ja, China verabschiedet dieser Tage seinen 15. Fünfjahresplan. Er ist mehr oder weniger veröffentlicht. Ich werde darüber wahrscheinlich in meinem aktuellen YouTube-Video sprechen. Es ist zumindest geplant. Zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme ist es aber noch nicht in Stein gegossen. Das heißt, ich werde heute nicht unbedingt in die Details dieses Fünfjahresplans eingehen. Aber heute möchte ich ein Thema adressieren, was damit in Verbindung steht. Und zwar, ja, wie kommunistisch ist China denn eigentlich? Denn wer solche Pläne aufstellt, der gilt erstmal als typisch kommunistisch. Aber ist China heute überhaupt noch kommunistisch? Weil auf dem Etikett steht es oft drauf. Aber ich glaube, in der Realität haben wir ein oft anderes Bild. Und deshalb möchte ich heute mal ganz sachlich erörtern, wie es denn wirklich aussieht und warum das auch wichtig ist, wie immer, fürs Verständnis. Und wir schauen mal genauer drauf, wie wir eigentlich China einordnen müssen momentan. Und dazu erstmal ganz kurz, was bedeutet Kommunismus überhaupt? Das ist relativ wichtig in dieser Hinsicht, denn warum? Also nach der ursprünglichen Definition von Marx ist es im Prinzip ja eine klassenlose Gesellschaft ohne Privateigentum an Produktionsmitteln und mit gemeinsamer Planung, das heißt auch vor allem Verteilung von Ressourcen nach Bedarf, im Idealfall jeder gleich viel. Und in der Praxis ist es natürlich nicht ganz so einfach. Da ist es dann eher so, klassisch, was man unter Kommunismus versteht, ist ein starker zentraler Staat, der die Wirtschaft lenkt. So wie vor allem in der Sowjetunion, ist, glaube ich, das beste Beispiel. Oder natürlich auch dann unter Mao in China, wie es im letzten Jahrhundert für mehrere Jahre der Fall war. Und vor allem, was ich noch ergänzen würde, ist, dass es auch meistens einhergeht mit gleichen Lebensbedingungen. Das ist eigentlich so die Idealvorstellung des Kommunismus, dass jeder nicht nur gleich viel hat, sondern auch gleich lebt. Ja, und das ist ja was, was man auch heute hat. Der Sozialismus ist so ein bisschen die abgeschwächte Form. Ich gehe jetzt nicht zu tief drauf ein, Definition. Aber wie gesagt, es kommt im Prinzip aus Deutschland ganz ursprünglich und ist da natürlich vor allem in den Osten geschwappt nach Russland und China. Und eine Sache ist hier ganz wichtig zu Beginn. Also Kommunismus ist nicht automatisch Diktatur. Das verstehen ganz viele überhaupt nicht. Die haben hier grundlegend ein Problem, dass sie glauben, Kommunismus beschreibt ein Regierungssystem oder ein politisches System. Nein. Kommunismus ist in erster Linie ein Wirtschaftssystem. Das heißt, ein autoritärer Staat ist nicht automatisch kommunistisch. Kommunismus muss theoretisch auch nicht unbedingt mit autoritären Staaten einhergehen. Und ein kommunistisches System kann theoretisch auch demokratisch organisiert sein. Ja, zumindest auf dem Papier. Ist oft nicht der Fall oder eigentlich nie. Aber das ist deshalb wichtig, diese Differenzierung, weil viele immer sagen, ja, natürlich ist China Kommunismus, doch total totalitär organisiert. Hä? Hat damit nichts zu tun. Verstehen viele nicht. Deshalb nochmal hier die Betonung. So, und was ich jetzt mache, ist ganz einfach abwägen. Ich nenne euch mal vier Gründe, die dafür sprechen, dass China noch kommunistisch ist. Und danach nenne ich euch vier Gründe, die eher dagegen sprechen. Und dann kommen wir gemeinsam zu einem Fazit. Also, ganz klar, und das ist sicherlich auch das Plakativste, ist natürlich die Partei. Die Partei heißt Kommunistische Partei Chinas und ist die einzige zugelassene politische Kraft. Sie hat knapp 90 Millionen Mitglieder und hat ganz klar nicht nur auf der Flagge, sondern auch auf der Agenda im Prinzip Kommunismus. Das heißt, Parteidisziplin, Kontrolle über Militär, Justiz, Medien werden eben darüber organisiert. Die Entscheidungen werden hier nicht unbedingt demokratisch getroffen, aber wir haben so ein Prinzip des, sagen wir mal, demokratischen Zentralismus. Also es gibt keine öffentliche Opposition, es gibt auch im Prinzip keine öffentliche Involvierung, aber China versteht es trotzdem als Demokratie, weil sie sagen, das ist trotzdem die Vertretung des Volkes. Darüber kann man diskutieren, aber ja, machen wir es mal kurz. Kommunistische Partei, Nummer eins. Das zweite ist, der Staat lenkt die Wirtschaft. Ja, also eines dieser klassischen Definitionsmuster, die ich eben beschrieben habe. Die ganzen Schlüsselindustrien werden natürlich staatlich geprägt, sind in staatlicher Hand. Großunternehmen stehen teilweise direkt unter Kontrolle der Regierung. Und der Fünfjahresplan zeigt, wir haben eine zentrale Planung. Ja, also das ist halt auch ein ganz übliches Muster, diese Denkweise in Jahrespläne. Das sind doch meistens eben immer diese Fünfjahrespläne. War bei der UD ist es eher auch so, das weiß ich nur aus dem Erdkundeunterricht. Und ist sozusagen ein Teil des Systems und damit will man wirtschaftliche Stabilität, letztendlich soziale Kontrolle und eigentlich auch oftmals technologische Souveränität erreichen. Dass das in der Vergangenheit oftmals nicht geklappt hat, ist wieder was anderes. Punkt Nummer 3, der dafür spricht, dass China kommunistisch ist, ist, dass wir schon auch sowas wie ein Gleichheitsversprechen haben und soziale Steuerung. Offiziell heißt das immer gemeinsamer Wohlstand, ja, also sozusagen ein sozialpolitisches Ideal, dass die Ungleichheit bekämpft werden soll. Das hat jetzt vor allem auch wieder Xi Jinping stärker geprägt als auch seine Vorgänger. Die Frage ist natürlich, ist das eine Idealvorstellung, die so draufsteht und eigentlich auch in der Regierungsmannschaft jeder weiß, dass es eine Utopie ist? Oder ist es wirklich eine Agenda? Bei Mao war es ganz klar, der wollte das. Der war überzeugter Kommunist. Jetzt in China ist es für mich nicht ganz klar teilweise, wie tief die investiert sind in diese Idee, dass sie im Prinzip das Vorleben oder Vorleben, das es zumindest vorgeben, ist ein Stück weit verständlich. Es hat aber auch historische Gründe, dass man eben sagt, okay, die Kommunistische Partei ist wichtig. Wir können sich sagen, wir sind die Kommunistische Partei Chinas mit Turbokapitalismus und auch eine Namensänderung ist sicherlich für China keine wirkliche Debatte. Also, man hat hier natürlich alle Möglichkeiten, staatliche Eingriffe in Mietregulierung, wir haben es gesehen, in die Tech-Unternehmen, in Bildung. Also im Prinzip ist immer das Argument soziale Fairness und das ist natürlich etwas, was Sozialismus und Kommunismus genau entgegenkommt oder genau das verkörpert, was die sozusagen fordern. Und auch Programme wie Armutsbekämpfung, die ja sehr erfolgreich waren, ja, die man ja auf verschiedene Art und Weise machen kann, sind in China zumindest von der Idee her immer klassische Elemente sozusagen dieser sozialistischen Steuerung. Und der vierte Punkt, warum China kommunistisch ist, und es geht ein bisschen die anderen Blöcke mit rein, dass wir ja trotzdem auch ganz offiziell die Ideologie und Legitimation haben. Also dass es im Prinzip kommunistische Erzählungen gibt und auch immer wieder gesagt wird, dass China mit Hilfe im Prinzip dieser Ideologien aus der Armut geführt wurde. Dass das teilweise nicht so stimmt, ist glaube ich klar, sondern dass es eher der Kapitalismus, aber es wird auch heute gesagt, der Kapitalismus, so wie in Amerika zum Beispiel ist, funktioniert nicht bei uns. Und das stimmt auch. Ich glaube, das würde bei China nicht funktionieren, das würde Chaos verursachen. Also Kapitalismus nach westlicher Prägung. Hier wird es natürlich jetzt sehr schnell sehr komplex, wie ihr schon merkt, wenn man dann sagen muss, okay, was ist eigentlich das Kapitalismus nach westlicher, nach asiatischer Prägung? Aber ganz einfach gesagt ist es halt so, dass diese marxistische Rhetorik ein Stück weit präsent bleibt. Das ist natürlich ein großer Unterschied zum Westen. Dort wird das so nie gesagt. Dort findet es aber teilweise eher statt. Wir sind, glaube ich, gerade in Deutschland, haben wir durchaus sozialistische Prägungen mittlerweile. Das kann man eigentlich auch nicht wegdiskutieren, aber es wird jetzt niemals sich jemand hinstellen in der Politik, also zumindest von der Mitte oder auch in der Wirtschaft und sagen, ja, wir wollen jetzt ja Kommunismus und Sozialismus einführen. Wenn jetzt unsere Lehrpläne und Reden danach ausrichten. Ja, das würde nicht passieren. Ne? So, dann kommen wir zu den vier Gründen, warum China nicht kommunistisch ist. Nummer 1, die Wirtschaft ist hochgradig kapitalistisch. 60% des Bruttoinlandsprodukts stammen aus der Privatwirtschaft. Sie stellt 80% der städtischen Arbeitsplätze dar und treibt über 70% der Innovationen voran, also die Privatwirtschaft. 2025 gibt es ca. 185 Millionen private Unternehmen. Was glaubt ihr, wie viel Prozent aller registrierten Firmen sind das? 97. Also China ist de facto sehr stark privatwirtschaftlich geprägt. Warum nehmen wir das anders wahr? Ja, zum einen gibt es eben sehr große Staatsunternehmen, klar, ja, die beschäftigen auch sehr viel und die sind auch dominant. Aber das andere ist halt auch, dass China halt auch immer so dargestellt wird. Also versucht mal irgendeinen Beitrag zu sehen, irgendeine Reportage, irgendeine Nachrichtensendung, ohne dass plötzlich kommunistische Parade abgehalten wird in diesem Beitrag, als ob das in China der Alltag wäre oder dass es erwähnt wird oder dass in irgendeiner Form das Ganze in diesen Kontext gerückt wird. Ja, dass die Realität natürlich in China gerade bei den Firmen ganz anders aussieht, ist ja etwas, was man oft nicht so wahrnimmt. Und klar ist heute, private Konzerne sind für China nicht nur essentiell, sondern natürlich auch einfach Teil dieses Aufstiegs, ja, wie Alibaba, wie BYD, wie Huawei, ja. Die agieren global, sind privatwirtschaftlich, ja, strukturiert. Natürlich haben die oft eine Verbindung zur Partei. Das heißt aber nicht, dass die Partei dort alles vorgibt, sondern es sind einfach andere Mechanismen und Verbindungen. In den westlichen Ländern gibt es sowas auch. Da ist es aber nicht die Partei, da ist es halt ein Lobbyismus. Das ist nur ein bisschen anders strukturierterweise, aber der ist sozusagen in China dadurch ausgehebelt. Das ist einfach ein anderes System. Ja. Heißt aber nicht, dass die Unternehmen selbst dann automatisch Staatskonzerne sind oder kommunistisch. Zweiter Punkt, warum China nicht kommunistisch ist, ist ja die Unternehmenskultur und die Geschwindigkeit in China. Das ist zum Beispiel jetzt ein großer Unterschied, wenn man auch das heutige China vergleicht mit entweder dem früheren China oder anderen kommunistischen Staaten, wie sie früher waren, oder SSR oder Nordkorea. China kann innerhalb von wenigen Wochen im Prinzip alles errichten, was sie wollen, alles aufbauen. Ja. Wir wissen selbst, in Deutschland zum Beispiel dauert es teilweise Jahre. Das hängt auch mit Bürokratie zusammen. Aber ein System, was so unternehmerfreundlich, flexibel, agil, schnell ist, das ist kein typisches Merkmal von Kommunismus und von staatlicher Lenkung, ja, sondern das ist eigentlich eher etwas, was wir mit letztendlich einem sehr liberalen System verbinden. Und der Staat greift im Prinzip auch meistens nur dann ein in, wie ich gerade gesagt habe, solche Unternehmen, wenn Macht missbraucht wird. Und wir hatten ein sehr prominentes Beispiel mit Alibaba und Jack Ma, also nach ihrer Definition, nach ihrer Vorstellung, ja. Und dann kann es sein, dass Unternehmertum temporär erstickt wird oder zumindest in unserer Wahrnehmung. Viele waren damals komplett geschockt, weil die dachten eben, China geht jetzt nur noch diesen einen Weg und vor allem haben alle gedacht, sie gehen genau den westlichen Weg. Und das war nicht der Fall, sondern China sucht seinen eigenen Weg. Und das hat dann für, wir wissen das, viele Investoren hören hier zu, für ganz, ganz große Verunsicherung gesorgt und für einen, ja, doch schon größeren Bärenmarkt. Nummer 3, Kapitalismus im Alltag. Also, Dinge wie der Immobilienboom, letztendlich auch die damit aufgebaute Blase, das funktioniert nicht im kommunistischen System. Wie soll das gehen? Ja, da ist alles staatlich reguliert. Das ist natürlich privat entstanden, ganz klar. Aktienhandel ist erlaubt und relativ frei, wie wir wissen, in Shanghai, in Shenzhen, in Peking, in Hongkong. Luxusgüter sind frei verfügbar. Ich kann kaufen, was ich will, mehr oder weniger. Ich kann auch relativ frei dem nachgehen, was ich will. Ich kann gerade online sehr, sehr viel machen. China lebt im Alltag den Kapitalismus maximal aus. Aus meiner Sicht viel intensiver als der Westen. Dass es auf der Konsumseite einige Probleme gibt, das hat andere Gründe. Das sind eher deflationäre Tendenzen und hängt sogar teilweise mit zu viel Wettbewerb und zu viel Leistungsdruck zusammen. Aber nicht mit Gleichmacherei. Das heißt, ich habe hier sogar teilweise einen Kapitalismus, der schon wieder fraglich ist. Und genau das versucht China jetzt ein Stück weit zu unterbinden. Genau wie die 996-Kultur. Also ich arbeite von 9 bis 9, 6 Tage die Woche. Auch das, und das ist nicht staatlich vorgeschrieben, auch das ist Teil dieser Mentalität. Ja. Reichtum ist bis heute letztendlich ein Statussymbol, keine Sünde. Also kapitalistisches Denken ist absolut verbreitet. Es gibt Gegenbewegungen, aber die sind jetzt nicht so flächendeckend und letztendlich intensiv, als dass wir sagen können, da erkennen wir jetzt die Rückkehr zum Sozialismus. Nummer 4, warum China nicht kommunistisch ist, ist, dass die Partei letztendlich eine Art Netzwerk ist und keine reine Ideologie. Sie ist, wie viele sagen, ein technokratischer Elite-Club. Ja. Viele von denen sind sehr gebildet, haben in den USA studiert. Sie sind keine Marxisten im klassischen Sinne, zumindest die allermeisten. Natürlich kennen sie die Theorie sozusagen, aber sie wird jetzt weder großartig 1:1 umgesetzt. Ja, natürlich teilweise, das weiß ich auch, ist es Teil des Bildungssystems, aber es ist nicht so indoktriniert, dass es alles mehr oder weniger vom Bildungssystem bis in die Politik bis in Unternehmen beeinflusst. Absolut nicht, ja. Und die Kommunistische Partei ist ja auch nicht so wie früher eine Revolutionärspartei. Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Oft sind ja Kommunisten ein Stück weit revolutionär, versuchen damit andere Regime zu stürzen, ihre Agenda, ihre Ideologie durchzupeitschen. Das war bei fast allen so. Das ist ja bei China nicht. Die Partei ist schon lange an der Macht und hat sich sicherlich intern immer wieder auch geändert, neu erfunden. Das wird auch die ganz große Frage, wie das zukünftig läuft, wenn irgendwann Xi Jinping nicht mehr an der Macht ist. Ich glaube aber nicht, dass China einen kommunistischen Weg danach einschlagen wird, weil dazu, das ist auch relativ offensichtlich, sind die falschen Leute da. Die Leute halte ich für sehr, sehr fähig. Das heißt nicht, dass ich unbedingt mit allem übereinstimme und das politische System grundlegend befürworte, aber es sind verdammt schlaue Menschen dort oben, die wissen, worauf es ankommt, und die stellen aus meiner Sicht einfach nur Stabilität und Wirtschaft über alles, nicht die Ideologie. Ja. Also in der Praxis funktioniert China heute wie eine Technokratie und nicht wie ein Planstaat. So, Fazit. Ich habe jetzt 4 Gründe genannt, die dafür und dagegen sprechen. Ich werde nicht anfangen, die zu gewichten, aber ich sage euch ganz einfach, wie ich es jetzt abschließend sehe. Ihr könnt euch ja oder sollt euch auch eure eigene Meinung bilden. Und was ich jetzt sage, ist sicherlich auch immer so ein bisschen kontrovers, aber so soll es ja auch sein. Also, für mich bleibt China formal ein kommunistisches Land mit Einparteiensystem und zentraler Planung. Aber de facto funktioniert die Wirtschaft wie ein kapitalistisches System mit chinesischen Regeln. Der Staat kontrolliert viel, aber er steuert die Märkte. Die sind relativ effizient und er lässt sie auch relativ locker laufen, zieht ab und zu die Zügel straff. Haben wir wieder gesehen, werden wir auch wieder sehen. Nächste große Welle kommt wahrscheinlich im KI-Umfeld. Da wird man irgendwann sagen, so, jetzt reicht's, jetzt werden wir erstmal wieder regulieren. Aber er wird diese Märkte niemals abschaffen. Ja, sehe ich nicht. Die Chinesen, das ist jetzt wirklich ganz wichtig, wenn ihr nur eine Sache mitnehmen sollt aus dieser Episode, dann ist das: Die Chinesen sind von ihrer Mentalität überhaupt nicht kommunistisch veranlagt, sondern absolut leistungsorientiert und kapitalistisch. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, wer dieses Zitat ursprünglich geprägt hat. Ich finde es aber super interessant und würde dem größtenteils zustimmen. Ich bin kein Japan-Experte, aber das, was man da gesagt hat, ist aus meiner Sicht absolut richtig. Japan ist ein Land, das kulturell sozialistisch geprägt war, aber auf das der Kapitalismus aufgesetzt wurde. China ist ein Land, das eigentlich von seiner Prägung her kapitalistisch ist, auf welches allerdings der Kommunismus gestülpt wurde. Und das würde ich, soweit ich es beurteilen kann, absolut unterschreiben. China hat letztendlich beides. Die Effizienz des Kapitalismus und die Kontrolle über den Kommunismus. Aber wie gesagt, Kommunismus ist Wirtschaft und kein politisches System. Ganz, ganz wichtig. Das ist das Zweite. Wenn ihr euch noch was merken könnt davon, dann bitte das, dass Kommunismus nichts direkt mit dem politischen System zu tun hat, sondern in erster Linie mit Wirtschaft. Ja, so. Das Ergebnis ist letztendlich aus meiner Warte ein Hybridmodell, das momentan ganz gut funktioniert, solange eben die Balance zwischen Innovation und Kontrolle nicht kippt. Das ist ganz wichtig. Sobald ich hier das Gefühl habe, als Unternehmer, letztendlich auch als Angestellter, dass es sich für mich nicht lohnt zu arbeiten. Das ist ja das, was man dem Kommunismus absolut vorwerfen kann. Ich sage, ja, wieso soll ich mich denn anstrengen? Wieso soll ich denn Innovation kreieren? Wieso soll ich denn Mehrwert für irgendjemanden kreieren? Es ist ja eh nicht meins. Ja, das ist das, was man immer wieder sieht, woran alle kommunistischen Systeme scheitern, dass sich keiner wirklich anstrengt. Macht ja auch keinen Sinn. Ja, und das sehen wir in China nicht. Ja, die Gefahr war vor ein paar Jahren mal so ein bisschen da, ja, wo keiner wusste so richtig, wo es hingeht. Mittlerweile sind wir da schon wieder lange raus. Ja, ich beende jetzt die Episode mit einem Zitat von Rainer Zittelmann. Ich weiß nicht, ob ihr Rainer Zittelmann kennt. Er ist ein Politikwissenschaftler, er ist letztendlich Volkswirt, er ist eigentlich fast alles. Vor allem ist er auch Unternehmer gewesen und er ist Autor. Er hat über 20 Bücher geschrieben. Ich stehe in keiner Verbindung zu ihm, ja, also es ist keine Werbung. Ich habe bestimmt von ihm 7 Bücher gelesen, schätze ich mal so. Und eines der letzten war die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Warum lese ich solche Bücher? Weil er die Sachen sehr, sehr gut wissenschaftlich aufarbeitet. Also er kann das alles belegen und er stellt es eben auch so logisch dar, dass man theoretisch damit sehr gut argumentieren kann. Ja. Ich habe ihn auch mal getroffen vor ein paar Jahren in Berlin. Da hat er eine Veranstaltung und hat ein paar seiner Leser eingeladen, war sehr interessant, ist sehr inspirierend. Ich stimme nicht mit allen Sachen von ihm überein, aber bei vielen Sachen schafft es einfach sehr gut, das zu veranschaulichen. So, und das Zitat ist eigentlich recht kurz, ich finde es aber super stark, ist eines meiner absoluten Lieblingszitate. Auf dem Papier sieht Sozialismus immer gut aus, außer wenn es ein Geschichtsbuch ist. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Xia. Hui. Tien.